Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mir gegenüber sitzt Peter Marx. Er ist Professor für Theater- und Medienwissenschaft an der Universität Köln und außerdem Buchautor. Gerade ist von ihm das Buch Machtspiele, politisches Theater seit 1919 erschienen. Guten Morgen, Herr Marx.
Schönen guten Morgen.
Welches Stück wird da in Rom gespielt?
Ja, auf der einen Seite könnte man es auf den ersten Blick für eine Verwechslungskomödie halten, in der eine Rolle doppelt besetzt ist. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es eher eine Tragödie, die an die Königsdramen Shakespeares erinnert, in denen versucht wird, über Bilder, über Auftritte bestimmte politische Situationen zu inszenieren. Wenn man den Einwurf von Benedikt XVI. Im Rahmen dieses Aufsatzes jetzt in größeren Kontext stellt, dann hat man eigentlich das Gefühl, hier geht es darum, so etwas wie eine Notsituation der Kirche zu inszenieren, die eigentlich sagt, die Rechtmäßigkeit von Franziskus ist nicht hergestellt und insofern entsteht so etwas wie ein Widerstandsrecht. Und auf der Ebene, denke ich, muss man schon ernst nehmen, wie hier Benedikt XVI. Auch sozusagen weiterhin als großer theologischer Denker inszeniert wird und öffentlich instrumentalisiert wird.
Ich hatte hier in dieser Sendung vor einigen Tagen gesagt, es ist eine billige Seifenoper und kein großes Shakespeare-Drama. Sie sagen jetzt das Gegenteil. Sie sagen, das hat einen ernsten Kern. Es wird eigentlich es kreist eigentlich um den Ausnahmezustand, um die Frage der Macht. Wer hat die Macht im Ausnahmezustand?
Genau, das hat ja schon vor einiger Zeit angefangen mit der Indubia, mit dem Indubia-Auftritt einiger Kardinäle, die Franziskus aufgefordert haben, eine von ihm vertretene Meinung zu korrigieren, weil sie für irrig gehalten haben. Und die jetzige Reinszenierung von Josef Ratzinger als der großen Autorität in der Frage des Zölibats geht in dieselbe Richtung. Es geht eigentlich darum, wenn man die ersten Schlagzeilen gelesen hat, die dramatische Formeln beinhaltet haben, wie wir können nicht schweigen, aus der Tiefe unseres Herzens müssen wir unsere Sorge artikulieren. Das ist ja eine Mischung aus Luther und Jeanne d'Arc, mit der sozusagen eigentlich ein Recht hergestellt wird, gegen den legitimen Papst Franziskus aufzustehen und dessen Lehrmeinung in Frage zu stellen.
Was sagt es für Sie, dass ein Papst, der zurückgetreten ist, das weiße Gewand trägt, dass er einen Titel führt, den es bisher nicht gab, dass er auch Texte veröffentlicht unter dem Namen Benedikt XVI.? Welche Rolle ist das?
Ja, das ist, glaube ich, eigentlich eine Rolle, die es an sich nicht geben kann. Das haben wir eben auch aus theologischer Perspektive nochmal gehört. Aber natürlich eine Situation, die so selten ist wie ein Papstrücktritt, erfordert ein gewisses Improvisationsvermögen, und da haben sich vielleicht auch politisch interessierte Kräfte durchgesetzt, eben Benedikt XVI. Als Reservepapst noch ein bisschen im Spiel zu halten. Konsequenter wäre es gewesen, auch wenn man die ersten Andeutungen oder öffentlichen Erklärungen von Benedikt XVI. Sich anguckt, indem er von einem Rückzug von der Welt spricht. Das ist eigentlich eine Metaphorik eines symbolischen Todes, sich aus der Welt zurückziehen, um in einem Zwischenreich nur noch im Gebet versunken der Kirche zu dienen. Entsprechend wäre eigentlich mit dem Rücktritt auch die Rückkehr in den Kardinalsstand, der wäre ihm ja geblieben, ist ja auch schön, rechtmäßig gewesen.
Aber ich sag's jetzt mal aus der Konsumentinnenperspektive oder aus der Perspektive der Zuschauerin im Theaterraum. Der Katholizismus wäre doch völlig langweilig, wenn sich alle an ihre Versprechen halten würden. Wenn jemand, der sagt, ich möchte jetzt schweigen, auch tatsächlich schweigen würde. Man wäre ja überrascht, wenn jemand sein Versprechen einhielt. Geht es Ihnen nicht genauso?
Natürlich, das ist das, was dramaturgisch das Salz in der Suppe ist, dass es einen Widerspruch zwischen Wort und Tat gibt. Ich glaube übrigens, man muss auch ein bisschen mal auf Franziskus gucken, wie der sich eigentlich hier verhalten hat. Und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, mit welcher Souveränität Franziskus diese Situation handelt. Er hat immer wieder auch den öffentlichen Kontakt zu Benedikt gesucht. Es gibt eine Reihe von Fotos von den beiden. Franziskus hat ihn auch in liturgische Handlungen eingebunden. Und vielleicht steckt dahinter die Klugheit, dass eine entrückte, schweigende Persönlichkeit möglicherweise einen viel größeren Schatten werfen könnte als ein Mensch, der ein Amt zurückgegeben hat, weil die körperlichen Kräfte nicht reichen und dem man eigentlich durchaus auch in dem Sinne des Mitleids sozusagen jetzt aus dieser Pflicht herausgenommen hat. Also insofern laufen hier zwei dramaturgische Muster gegeneinander.
Worin besteht eigentlich die Macht dieser Truppe im Vatikan?
Sie meinen die Benedikt-Truppe?
Die Benedikt-Truppe, aber auch Franziskus. Also worin besteht eigentlich die Macht der Führungscrew der katholischen Kirche?
Ich beantworte das als Theaterwissenschaftler aus dramaturgischer Perspektive. Es geht, glaube ich, um die Herstellung von Inszenierungen, von Szenen, in denen etwas erlebbar und sinnlich erfahrbar wird, was sozusagen nicht unmittelbar unserer empirischen Wirklichkeit entspricht. Das ist der Sinn aller rituellen Handlungen, sozusagen Transzendenz erlebbar zu machen, hier auf dieser, sozusagen in unserem Alltag. Und hier sehen wir zwei unterschiedliche Muster, mit denen Benedikt und Franziskus operiert haben. Benedikt hat sehr stark bis in die Frage der Gewänder hinein, man erinnert sich an die Hermelinkäppchen und so weiter, sehr klassische, auch präkonziliare Muster bedient und immer wieder daran aufgegriffen. Franziskus wird ja nachgesagt, nach der Wahl hätte er bestimmte Gewänder mit dem Hinweis, der Karneval sei vorbei, abgelehnt. Und er versucht durchaus im Rahmen der Formsprache der Liturgie, aber doch sehr viel einfachere Formen nach vorne zu tragen und dadurch auch ein anderes Bild von Weltkirche zu vermitteln. Wenn man auf die letzten Adventsfeierlichkeiten zurückblickt, dann wird man feststellen, dass Franziskus an zwei sehr prominenten Stellen außereuropäische Riten im Petersdom zelebriert hat. Einen von den Philippinen und dann den Zaire- oder Kongo-Ritus, mit dem man nochmal eigentlich seinen Amtsantritt hat sinnlich wahrnehmbar werden lassen, indem er gesagt hat, die Kardinäle sind ans Ende der Welt gelaufen, um einen Papst zu finden oder einen Bischof von Rom, und jetzt haben sie ihn gefunden. Und ich glaube, Franziskus versucht sehr stark eine Zeichensprache zu installieren, die das Weltkirchliche, die das Globale, die Vielfältigkeit kultureller Traditionen in den Vordergrund stellt und dies auch tut in dem Bewusstsein, dass er an anderer Stelle gesagt hat, Europa ist eigentlich so etwas wie eine Großmutter, deren Handlungsfähigkeit im Moment sehr limitiert ist.
Eine Figur, eine indigene Kultfigur hat am Rande der Amazonas-Synode für einen besonderen Konflikt gesorgt. Konflikt ist eigentlich noch viel zu freundlich ausgedrückt. Die Pachamama wurde von Rechtskatholiken, autoritären Katholiken, von einem in den Fluss, in den Tiber geschmissen, und eben die digitale Fangemeinde hat das bejubelt. Wie deuten Sie das?
Sie haben den entscheidenden Hinweis im Nebensatz gesagt. Dieser österreichische Aktivist hat nicht nur die Pachamama aus einer Kirche entfernt und in den Tiber geworfen, sondern er hat sich dabei gefilmt, hat es in den sozialen Medien eingespeist. Das heißt, es ist eine sehr bewusste Inszenierung gewesen, die eigentlich versucht, den größten Vorwurf, den es innerhalb des Christentums gibt, nämlich die Götzenverehrung, gewissermaßen szenisch zu artikulieren und damit auf dieser sehr fundamentalen Ebene nochmals die Legitimität des regierenden Papstes in Frage zu stellen.
Das heißt, wir haben gar nicht alleine einen Konflikt um den Kurs der katholischen Kirche. Sie sehen darin auch eine Auseinandersetzung um den wahren Glauben.
Ich glaube, es ist eine Auseinandersetzung um den wahren Glauben und es ist vor allen Dingen eine Auseinandersetzung um westliche Hegemonie innerhalb der Kirche. Und ich glaube, das ist eine Frage, die uns sehr grundsätzlich betreffen muss und die wir sehr grundsätzlich angehen müssen, dass wir mit Franziskus einen Papst haben, dessen Erfahrungsbereich nicht primär europäisch organisiert ist und der tatsächlich versucht, wenn man sich die Ankündigungen im Umfeld der Amazonas-Synode anhört, diese kulturelle Vielfalt auch zum Ausdruck zu bringen. Und das entspricht einem völlig anderen Amtsselbstverständnis, aber auch einer völlig anderen Inszenierungssprache als Benedikt, die sie gepflegt hat, der ja sehr stark auch traditionelle Sehnsüchte umfassend bedient hat.
Es gibt ja nun Gemeinsamkeiten auch zwischen beiden Päpsten. Von beiden Päpsten gibt es Reden und Texte, in denen sie sagen, alle Macht in der Kirche ist Dienst. Auch Franziskus schwört ja seinen Klerus regelrecht darauf ein. Im Evangelium heißt es, bei euch aber soll es nicht so sein, also es soll nicht so sein wie in weltlichen Herrschaftssystemen. Was macht das mit Mächtigen, wenn sie immer dienen sollen oder wenn sie immer darstellen sollen, dass sie dienen?
Also ich würde hier an der Stelle auf Shakespeare zurückgreifen, der in Heinrich IV. Den wunderbaren Satz geprägt hat, die Krone sei ein ausgesprochen unruhiger Bettgenosse. Also ich glaube tatsächlich, dass Macht oder Verantwortung natürlich etwas macht mit denen, die sie tragen und sich ihnen auch einschreibt. Die Überhöhung als Dienst ist natürlich eine Demutsgeste, die tatsächlich mit Leben gefüllt werden will, im doppelten Sinne. Nämlich zum einen muss sie zum Ausdruck gebracht werden, aber zum anderen muss sie auch sozusagen biografisch hinterlegt sein. Insofern ist es auf den ersten Blick mal nicht überraschend, dass zwei Päpste im selben rhetorischen Register arbeiten, nämlich von Dienst und Demut. Aber man muss dann sehr genau hingucken, wie dieser Dienst gefüllt wird und wo er auch selbst bewusst und ein bisschen vielleicht auch im Bewusstsein des eigenen Sendungsauftrages für sich in Anspruch genommen wird oder wo ein Amtsinhaber auch andere Stimmen zulässt und auch divergierende Meinungen sich artikulieren lässt.
Noch gar nicht gesprochen haben wir über das Thema dieses Konflikts, nämlich über den Zölibat. Es geht aber ja eigentlich um Sex bzw. Sexverzicht. Eine etwas spekulative Frage, aber wäre die Auseinandersetzung genauso dramatisch gewesen, wenn der Streit die Wandlungsworte zum Inhalt gehabt hätte? Also ist Jesus nur für viele oder für alle gestorben?
Ich glaube, es ist natürlich der Resonanzraum, gerade der westlichen Gesellschaften, der hier sehr anders angelegt ist. Es ist natürlich ein Thema, das zum einen das Amtsverständnis der Kirche befragt, auch das Amtsverständnis des Priestertums, und das in dieser Gesellschaft so sehr fremd geworden ist, dass dahinter schon sozusagen eine besondere Neugier sich auch versteckt. Ich glaube, die Angst der Benediktfraktion, dass diese Regel fallen könnte, die ja historisch gewachsen ist und nicht biblisch hinterlegt, die hat genau damit zu tun, dass es letztlich das Amtsverständnis des Priesterseins berühren würde.
Letzte Frage, nehmen Sie das eigentlich alles noch ernst?
Sie sehen mich stocken. Also ich finde es tatsächlich, glaube ich, darf man es nicht leichtfertig dran geben. Also Teile davon, man muss genau da gucken, wo diese Machtinszenierungen zum Beispiel ausschließend sind, wo sie hegemoniale Strukturen verstärken. Aber man muss auch fragen, wo liegen eigentlich die Chancen, eine Institution wie die Kirche tatsächlich in eine globale Zukunft zu führen.
Vielen Dank. Mit dem Theaterwissenschaftler Peter Marx habe ich über das Papstdrama in Rom gesprochen und über die Herrschaft, über den Ausnahmezustand.